In dem ganzen vergangenen Jahr ging es ja immer wieder um Halt, um Basis, um Grundlagen. 500 Jahre Reformation lassen grüßen. Und ich denke, alle habt ihr diese Verse, diese Worte, diese Schlagworte gehört und habt sie vielleicht noch im Ohr, die man so von Luther her kennt, wo er gesagt hatte, das ist das Neue, das Wichtige, dieses viermal allein. Diese Grundlage, die er damals 1500 und ein bisschen was neu entdeckt hat und neu erkannt hat. Ja, ich denke, wenn ich euch fragen würde, ihr wisst sie, sola gratia, allein die Gnade, oder sola scriptura, allein die Schrift, oder sola fide, allein durch den Glauben. Und dann am Ende oder über allem, solus Christus, Christus allein. Das waren so die wichtigen Worte, die wir, denke ich, in den vergangenen Monaten immer wieder gehört und gelesen haben. Und über allem steht dann dieser große Satz, oder dieser eine Satz, soli Deo Gloria, allein Gott gehört die Ehre. Nun hat man den Eindruck, wenn man dieses letzte Jahr so reflektiert, dass das ja eine tolle Erfindung von Luther gewesen ist, das uns mal zu sagen, den Christen mal zu sagen, der Christenheit mal zu sagen. Und es ist erstaunlich, und wir sind auch sehr dankbar, was daraus alles entstanden ist. Aber eigentlich ist das keine neue Erfindung von Luther. Ich denke, er hat es nur einfach wieder hochgeholt und wieder mal den Leuten ins Bewusstsein gerufen. Denn der Paulus selber, der hat es schon geschrieben, und in dem Korintherbrief, im ersten Korintherbrief, da lesen wir den einen Satz, den wichtigen Satz, wo er sagt, es wird vieles gemacht, es wird vieles gebaut, es wird vieles getan, aber es gibt nur einen Grund. Den einen Grund, den kann niemand anders legen, das ist Jesus Christus, da gibt es nichts anderes. Das ist die Basis, auf der unser Glaube beruht, auf der unser Glaube steht. Das ist das Fundament unseres Glaubens, die Basis, die Grundlage. Und wir wissen das alle, weil wir immer wieder auch mal Baustellen sehen und an Baustellen vorbeikommen, wie wichtig dort ein Fundament ist. Wie wichtig eine Gründung ist. Da wird eine Bodenplatte gegossen oder wenn ein Turm gebaut wird, da wird ein Riesenloch gegraben und dann werden Pfeiler in der Erde verankert. Und wer vielleicht die letzten Wochen mal in die Nachrichten geguckt hat, da wird gesehen haben, was passiert, wenn ein Fundament nicht funktioniert. Da ist eine ganze Autobahn abgebrochen, oben bei Schwerin, die man noch gar nicht so lange her gebaut hat. Und ich bin mir ganz sicher, da hat man viele Computer eingesetzt, um das zu berechnen, und hat es auf Millimeter und Gramm genau berechnet. Und jetzt hat man sie gesperrt, weil sie eingefallen ist. Und ich habe die Bilder gesehen, also Fotos gesehen. Ja, es scheint nicht so bald wieder aufgebaut zu sein. Also, und nun sagt man, ja, der Boden hat nichts getaugt. Das Fundament war nicht schlecht. Und genauso ist das vielleicht im übertragenen Sinne auch mit unserem Leben so zu verstehen. Wir brauchen ein Bau, ein Fundament, auf dem unser Leben aufbaut, auf dem unser Glaube aufbaut, auf dem unsere Hoffnung aufbaut, die wir haben, auf dem unser Vertrauen aufbaut, das wir haben, auch auf dem unser Widerstand sich gründet, den wir haben gegenüber den Anfechtungen, den Verführungen, die ständig auf uns einströmen und einwirken, und auch eine Basis, auf der wir stehen können, wenn wir uns abgrenzen. Abgrenzen von falscher Lehre, abgrenzen von falschen Ideen, abgrenzen von Dingen, die unsere Kraft, unseren Besitz, unsere Möglichkeiten in Anspruch nehmen wollen. Und da wollen wir mal an einem ganz praktischen Beispiel uns hier eine Mauer bauen. Da brauche ich jetzt mal sechs tapfere Leute, sechs Freiwillige vielleicht mal. Das war der erste.
Dankeschön. Der zweite. Bring bitte mal den Ball zu mir. Kommt einer, bringt bitte mal. Ja. Gibt es da drüben noch jemanden? Das kann doch mal ein Mädchen sein, ne? Ja, bring bitte mal her wieder. Ich brauche sechs Leute. Jetzt habe ich nichts mehr vom Schmeißen, ne? So, wegen der Quote brauchen wir noch zwei Mädchen jetzt hier. Haben wir die noch? Ja, nichts Tragisches. So, noch eins haben wir. Noch ein Mädchen. Das ist nichts Schweres. Ich finde auch mal größeres Mädchen nehmen. Okay, gut, vielen Dank. Sebastian. Ich erkläre euch gleich, was ihr machen müsst. Vorsicht, das kann ich kaputt machen. Wir bauen eine Mauer. Damit wir in Ruhe und Frieden die Mauer bauen können, werdet ihr uns durch ein Lied singen.
Und zwar, wenn ihr bitte mal das Liederbuch aufschlagt, die Nummer 400. Jesus Christus, Grundstein der Gemeinde. Ihr das bitte mal singt und wir bauen inzwischen unsere Mauer hier. So, wir haben die Mauer fertig. Also, passt auf. Es soll eigentlich ein Haus sein. Wir haben nicht so viel Steine für ein Haus. Deshalb haben wir also nur die vordere Front dieses Hauses gebaut. Und jetzt werden die beiden mal einen Versuch machen oder mal einen Test machen. Und zwar,
ihr stellt euch mal hinter die Mauer, kommt mal her zu mir, erst mal zu mir. Du stellst dich bitte mal hinter die Mauer, bitte vorsichtig, dass es nicht kaputt geht. Bleib mal hier vorne. Also auf das Protest drauf, bitte vorsichtig, ne? Wollen Sie hier ganz lassen, ne? So, sehr schön. Und du machst das hier auch, aber vorsichtig, dass nichts kaputt geht, ne? Wollen wir mal sehen. Bei euch heißt das ein?
Ja, weil das wackelt.
Das hat gewackelt?
Ja.
Bei mir? Stell dich mal wieder drüben hin, vielleicht bist du bloß zu leicht. Ei, das ist ein Ding. So schön gebaut und eingefallen. Da ist, unter der Mauer ist ein Fundament. Und das Fundament, das müssen wir uns jetzt mal angucken. Das eine ist eingefallen, das andere stehen geblieben. Gucken wir erstmal das hier an. Darunter ist eine Platte, die hat erstmal nicht viel zu sagen, dass das Wort damit ein bisschen gerade ist. Was sind das?
Ziegel.
Erkennt man, ne? Gute DDR-Ziegel, alte, ehrwürdige Abbruch. Ja, nichts Besonderes, Pfennigware. Ja, kostet nichts, wenn mit der was sie kosten haben. Hat ein paar Groschen oder sowas. Alles solche Fundamentsteine hier. Und die Platte bloß, dass es gerade ist. Und das muss man doch nicht vorher wissen. Und hier, was wird da drunter sein? Das sieht genauso schön aus. Auch ein schönes Tuch. Seht ihr? Eine dicke Platte. Was ganz stabil ist, was ganz fest ist. Ordentlich. Aber was ist drunter?
Was Weiches,
jawohl. Was Weiches. Was nicht hält, was einfach nachgibt. Und das ist nicht billig. Nicht, dass ihr denkt, das ist billiger als die Ziegelsteine. Das ist teurer Schadstoff. Es hält nicht. Es hat nicht gehalten.
Dankeschön. Könnt ihr euch wieder hinsetzen. Merkt ihr das, wie wichtig es ist, dass ein Fundament etwas Stabiles ist? Das geht nicht darum, dass es schön aussieht, wie der Schaumstoff. Und dass es teuer ist oder dass es billig ist. Das hat nichts zu sagen. Und darum nochmal zu der Aussage von Paulus. Jesus Christus ist das Fundament. Er ist das, auf das wir uns bauen können. Und nun, auf das wir bauen können. Und nun ist die Frage, welche Bedeutung hat es nun für uns? Welche Bedeutung hat er denn, dass er auf diese Erde gekommen ist? Warum ist denn er aufgetaucht und wozu? Ich denke einfach, er ist gekommen, um zu zeigen, dass wir Menschen Gott wichtig sind. Dass wir ihm wertvoll sind. Dass wir eine Bedeutung haben für ihn. Dass wir in seinen Achten wert geachtet sind. Christus hat euch aufgenommen, schreibt der Paulus einmal an die Römer. Und diese Wertschätzung ist Anlass der Erlösung, der Erlösungstat, von der wir heute Morgen geredet haben und über die wir nachgedacht haben. Wisst ihr, es ist ganz klar, die Aussagen der Bibel, die kennen wir alle. Da sagt der Johannes in seinem Evangelium, Jesus Christus ist der Weg und die Wahrheit und das Leben. Oder er ist der Ursprung des Heils, schreibt der Schreiber des Hebräerbriefes. In ihm haben wir die Erlösung, steht im Epheserbrief. Und dann sagen Johannes und der Petrus, als sie vor dem Hohen Rat stehen in Jerusalem, das sollt ihr wissen, in keinem anderen ist das Heil als nur in Jesus Christus, nur in seinem Namen. Und da nützen alle Fundamente nichts, die Menschen sich gebaut haben. Teure Fundamente, wertvolle Fundamente, durch Spenden vielleicht, durch weiße Sprüche, die wir an den Häusern haben, die in den Küchen manchmal hängen, oder durch eigene Leistung, durch ja, etwas, was wir bauen wollen, was wertvoll, was gut, was toll aussieht. Aber sobald man drauftritt, sobald man es belastet, fällt die Mauer ein und hält nicht und bleibt nicht stehen. Soweit die Theorie. Aber wie, die Frage jetzt, wie wird diese Wertschätzung Jesu, wie wird das erlebbar für mich, wie wird das fassbar und greifbar für mich? Das klingt gut und schön, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben, oder dass er der Urheber des Heiles ist. Wie erfahre ich das? Wie entdecke ich das? Wie begegnet uns das? Und da ist es, denke ich, ganz einfach, oder nicht ganz einfach, aber es ist nachvollziehbar, wenn er sagt zu uns, ich bringe euch oder ich zeige euch meine Barmherzigkeit, ich zeige euch meine Liebe. Ich bringe nicht das Gesetz, ich bringe nicht die Leistung, auf der ihr aufbauen müsst. Ihr dürft auf meiner Barmherzigkeit euer Leben aufbauen. Das ist das Fundament, das klingt so weich, Barmherzigkeit. Was ist denn Barmherzigkeit? Das ist so nachgeben immer. Wir wollen lieber Gesetz und Ordnung und erstens, zweitens, drittens, da können wir doch was drauf bauen. Nein, Jesus bringt die Barmherzigkeit Gottes uns nahe. Einen ganzen Rucksack voll bringt er mit, als er auf die Erde kommt. Oder eine Kaxe, sagen wir heute. Bringt er mit, als er kommt. Ich habe mich gefragt, wo wird das sichtbar, diese Barmherzigkeit? Wo entdecken wir das in der Bibel? Und da entdecken wir es in all den Situationen, wo er Menschen begegnet, die in Not sind. Und wo Menschen mit ihrer Not zu ihm kommen, dort begegnet uns seine Barmherzigkeit. Und dabei ist nicht nur diese ganz praktische Not gemeint, Gesundheit, wirtschaftliche Not, sondern das ist auch die Not der Sinnfrage gemeint. Ja, wozu bin ich denn da? Was mache ich denn hier überhaupt? Was macht meinen Tag aus? Wir haben das so schön gesehen in den Bildern von euch. Die jungen Leute, die fragen dann, ja, was mache ich heute Nachmittag? Die Schule, die Arbeit ist vorbei, was mache ich nun? Was füllt mein Leben aus? Und es ist schön, wenn wir einen Sinn vermitteln können, ihnen geben können und darauf hinweisen können. Ich denke an die Begebenheit, wo Jesus mit Nikodemus gesprochen hat. Der hat auch gefragt, was ist der Sinn, was macht's? Er wollte Jesus begegnen. Wir könnten uns fragen, ist das ein Motiv für uns, heute hierher zu kommen? An diesem Sonntagmorgen hierher zu kommen, Jesus begegnen zu wollen? Wollen wir hier Jesus begegnen? Wir sagen ganz klar, in der Bibel steht, wo zwei oder drei in meinem Namen zusammen sind, da bin ich in ihrer Mitte. Aber rechnen wir damit, dass wir ihm begegnen hier, in seinem Wort, dass er uns anspricht? Wie begegnet Jesus Menschen, die in Not sind? Ich habe noch mal einige wenige Beispiele rausgegriffen. Zum einen beachtet er das Umfeld des Menschen, in dem er lebt. Da kommt eine Frau zu ihm an den Brunnen und er spricht mit ihr. Und bevor er ihr ganz klar und deutlich ins Gewissen redet, sagt er, hol erst mal deinen Mann her. Hol erst mal den her, mit dem du zusammenlebst, was dein Leben ausmacht. Und dann reden wir weiter. Wenn Jesus mit Menschen in Not spricht, dann ist mir aufgefallen, dass er nicht Schuldgefühle verstärkt. Du bist selber dran schuld. Genau das habe ich doch schon gesagt. Das musste so kommen. Du bist dran schuld. Das hast du falsch gemacht und das hast du falsch gemacht. Und nun löffle diese Suppe aus, die du dir hier eingebrockt hast. Das macht er überhaupt nicht, wenn er gerade Aussätzigen begegnet, wo man sagen könnte, ja, ihr habt euch nicht richtig benommen, eure Hygiene ist schlecht, ihr habt euch angesteckt, seid selber dran schuld, dass ihr jetzt krank seid. Wenn er mit Menschen zusammen ist, dann wird er auch nicht die Schuld bei anderen suchen. Abweisen auf andere, der Blindgeborene. Ja. Wer ist denn dran schuld, dass er blind geboren ist? Da haben die Leute gefragt, seine Eltern vielleicht? Die konnten nichts davor. Und so fragen auch wir oft, ist vielleicht die Umstände schuld, das Elternhaus, die Freunde, die schlecht bezahlte Arbeit, die Gesellschaft. Schuld auf andere schieben. Das macht Jesus auch nicht. Und dann merken wir aber auch, da wo richtig Schuld da ist, da wo er richtig mit Schuld konfrontiert wird, dort wird es von ihm nicht bagatellisiert. Halb so schlimm. Das ist eine ganz wichtige Erfahrung, die wir in der Bibel finden und lesen. Als diese Frau, dieses Beispiel, die sie beim Ehebruch ertappt hat, als man die zu ihm bringt, da sagt er nicht, na, kann mal passieren, das ist heute. Heute ist das halt so. Nein, gar nicht. Überhaupt nicht. Er hat Schuld als Schuld stehen lassen. Und er hat ja dann auch einen Rat gegeben, wie er sich weiter verhalten soll. Das ist seine Barmherzigkeit. Er lässt das nicht einfach so weg und achtet auf die körperliche Not. Er achtet auch auf die seelische Not, die Menschen haben. Und dass er manchmal das noch, was nicht sichtbar ist und was viel mehr brennt und frisst in uns, diese seelische Not, die wir haben manchmal. Sein Umgang mit den Menschen ist auch frei von jeglicher Bereicherung. Auch das finden wir in der Bibel, dass er da irgendwie nun Geld genommen hätte oder da sich auch bereichert hätte im Ansehen. Er ist, oftmals lesen wir, er ist weggegangen, als man ihn dann erhöhen wollte, als man einen großen Rummel machen wollte. Er ist weggelaufen. Wir hören keine Vorwürfe von ihm, die er den Menschen macht. Ganz weitherzig, das ist das Besondere an ihm, ganz weitherzig begegnet er ihnen. In großer Weite, in großer Liebe begegnet er ihnen. Und die Menschen, interessanterweise, befolgen seine Aufforderungen. Er sagt zu den Aussätzigen, da waren die noch krank, noch aussätzig. Geht zu den Priestern und zeigt euch ihnen. Und sie gehen. Er sagt zu einem Mann, dem er das ganze Gesicht mit Schlamm zugeschmiert hat, geh durch die Stadt und wasche dich am Teich. Der Mann geht. Die Leute vertrauen ihm. Sie merken etwas von dieser Liebe. Sie merken etwas von dieser Größe, von diesem Erbarmen. Und sie vertrauen ihm. Ja, der dritte Punkt, der erste Punkt, von dem wir ja gesprochen haben, war ja, was ist die Basis, die Grundlage unseres Glaubens? Der zweite Punkt war, wie begegnet Jesus den Menschen? Und der dritte Punkt, was ist denn heute mit uns? Jesus ist ja nun nicht mehr da. Er ist ja nicht mehr vorhanden. Auch heute wollen doch die Menschen nicht krank sein und mit Begrenzungen leben. Sie wollen nicht mit Einschränkungen leben. Sie wollen nicht in einer Atmosphäre der Angst leben oder Ungerechtigkeit. Wer will denn das von uns? Doch niemand. Und jeder wünscht sich, dass er aus dieser Situation herauskommt. Und wir wissen, dass wir manches einfach auch aushalten müssen. Wir sehen uns nach Heilung, wir möchten Leben haben. Das ist der Wunsch der Menschen. Das merken wir, wenn wir die Medien lesen, wenn wir die Werbung lesen. Das ist doch das, was dahinter steht. Da wird etwas angepriesen, wie schön es ist, wenn man das hat und wie erfolgversprechend dieses und jenes Auto ist, dass man schnell von A nach B kommt. Was ist das, was wir sagen können? Paulus schreibt, Christus ist nicht mehr da. Wir sind es jetzt, die an Christi statt euch ermahnen, euch einladen, euch diese gute Botschaft weitersagen müssen. Jemand anders ist nicht da. Sprechen wir diese Liebe Jesu auch. Ist das bei uns sichtbar? So wie er den Menschen begegnet ist, ist das bei uns auch erfahrbar? Merken das Menschen, die mit uns zusammen sind, dass hier etwas da ist, was kribbelig ist, was toll ist? Unser Herr, so wird er uns oftmals beschrieben, wenn er Menschen begegnet ist, dass er berührt war. Er war innerlich bewegt. Diesen Satz finden wir öfters. Wenn er Leute getroffen hat, die in Not waren, er war innerlich bewegt. Er hat geweint, als Freunde von ihm gestorben sind. Er war betroffen. Es hat ihn berührt. Er ist nicht einfach vorbeigegangen. Geht mich nichts an. Wie machen wir das? Wie erleben wir das? Ich möchte am Ende noch eine Begebenheit euch vorlesen und noch zwei Sätze dazu sagen, die eine Situation nur beschreibt. Aus dem Lukas-Evangelium ist das eine Begebenheit. Da ist unser Herr zu Gast bei einem Pharisäer, einem Obersten, an einem Sabbat, und sie essen dort. Abendbrot wahrscheinlich. Und es geschah, als er am Sabbat in das Haus eines der Obersten der Pharisäer kam, um zu essen, dass sie auf ihn lauerten. Und siehe, ein wassersüchtiger Mensch war vor ihm. Und Jesus begann und sprach zu dem Gesetzesgelehrten und Pharisäern und sagte, ist es erlaubt, am Sabbat zu heilen? Das war eine ganz schwierige Frage. Der Sabbat war jeder Schritt vorgeschrieben, jeder Handgriff vorgeschrieben und auch alles vorgeschrieben, was nicht getan werden durfte. Das Gesetz, die Ordnung, die wir haben, die klare Linie, die wir fahren wollen. Sie aber schwiegen. Sie wussten nichts zu sagen. Und er fasste ihn an und heilte ihn und entließ ihn. Und er sprach zu ihnen, wer unter euch, dessen Sohn oder Ochse in einen Brunnen fällt, zieht ihn nicht sogleich heraus am Tag des Sabbats? Und auch darauf konnten sie nichts antworten. Wisst ihr, was hier passiert ist? Da kommt ein Mensch, der hat Not. Das war keine lebensbedrohliche Krankheit, wassersüchtig zu sein. So war es nicht. Das war irgendwie eine Nierenkrankheit, Leberkrankheit, so sagt man. Aber der Mann ist da mit der Not. Und Jesus sagt nicht, also heute passt es nicht. Das ist nicht der richtige Tag. Wir haben unsere Ordnungen und unsere Abläufe und du kannst mal nächste Woche wiederkommen. Er heilt ihn. Und zeigt hier seine Weitherzigkeit, die über dem Gesetz steht. Es ist gefährlich, sich über das Gesetz zu stellen. Das weiß ich auch. Es gibt Ordnungen, es muss Ordnungen geben und das ist wichtig. Aber die Ordnungen können nicht das Gerüst sein, das uns einengt und einkästelt wie in einen Käfig. Das Fundament, wie hier an dem Beispiel, an dem Bild, das ist klar, das ist wichtig, das muss stehen. Und dann kann darauf gebaut werden. Also, diese Weitherzigkeit wird hier an diesem Beispiel sichtbar. Wenn ich euch die Frage stellen würde jetzt, dieser Mann hat es doch erlebt. Auf der einen Seite Jesus, der ihn geheilt hat. Auf der anderen Seite die Pharisäer, die alle geschwiegen haben. Am nächsten Sabbat, also eine Woche später, was wird dieser Mann tun? Wo wird er hingehen? Wird er wieder zu den Pharisäern das Haus gehen? Oder wird er dahin gehen, wo Jesus war und Jesus ist? Diese Frage, mit der möchte ich einfach jetzt schließen. Nochmal zusammenfassend die drei Punkte. Unser Leben, unser Verhalten braucht ein Fundament, auf dem wir aufbauen können. Und dieses Fundament ist Jesu Wertschätzung für mich. Und es ist die Basis für mein Vertrauen auf sein Wort. Der zweite Punkt. Und drittens, seine Barmherzigkeit, seine Weitherzigkeit und seine Jesusliebe. Wenn wir sie denn selbst erfahren haben, die dürfen wir einander zusprechen. So wie wir sind, so wie wir uns begegnen. Amen.